Ja, herzlich willkommen zu Hairless in the Cloud, Weihnachtsausgabe 2022. Hallo Marco, guten Morgen.
Hallo Jan, guten Morgen. Genau, du hast es gerade verraten. Wir haben ein anderes Setup gewählt. Nicht nur die Uhrzeit, sondern wir haben direkt mal alles heute experimentell am Start. Ich zu Hause. Ich hoffe, die Kaffeemaschine geht gleich nicht aus. Genau, und du wechselst jetzt auch ans andere Lager, habe ich jetzt so den Eindruck.
Ich teste gerade ein anderes Betriebssystem, das ist richtig. Hat sich die Gelegenheit ergeben und da gerade durch mein Team die Mac-Welle schwappt und alle nur noch von anderen Betriebssystemen reden, habe ich gedacht, ich muss es auch mal ausprobieren. Habe aber mich noch nicht dazu committed, bin wirklich nur im Test sozusagen.
Okay, ah, das heißt, der Peer Pressure, der ist hoch. Ich
Der
sehe
Peer
schon, ich
Pressure
sehe
ist
schon.
hoch, ja. Es ist natürlich so, wenn du die Leute immer wieder von bestimmten Dingen erzählen hörst, dann willst du das mal ausprobieren, willst du mal testen. Ich hatte ja auch schon früher ein MacBook Air zum Beispiel privat und habe das da immer mal wieder im Einsatz gehabt. Aber jetzt war es mir mal wichtig, das nochmal im richtigen Arbeitsalltag einzusetzen und mehr oder weniger alle Funktionalitäten, die ich eben auch auf dem Windows-Rechner verwende, ja, kannst du dir vorstellen, alle Applikationen, RDP-Verbindungen, Verbindungen zu einem Hyper-V-Host und so weiter und so fort, mal auszuprobieren und einfach ja in jede Situation zu kommen, um in jede erdenkliche Situation zu kommen. Keine Lust, mich da jetzt irgendwie zu entscheiden und dann festzustellen, das war doch nicht das Richtige und mein Workflow wird jeden Tag eingeschränkt oder sowas. Deswegen war ich ganz froh, dass sich da die Gelegenheit ergeben hat, es mal zu testen. Und ja, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Bis jetzt finde ich es ein ganz angenehmes Arbeiten.
Sehr gut. Genau. Falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk für Jan sucht, GarageBand für Dummies wäre vielleicht ein Part. Das ist der erste Kontakt, wo ich jetzt erfahre, dass du auf dem Mac unterwegs bist. Und wir sind ja Gott sei Dank keine professionellen Podcaster, sonst müssten wir das besser im Griff haben. GarageBand hatte jetzt so seine Hürden. Aber deswegen, ich bin ja dann auch stolz drauf zu sagen, dass dieser Podcast powered by Teams ist. Von daher passt das Ganze in meine Welt, ja.
Genau, schauen wir mal, was die Audio-Funktionalität, was die Audioqualität, würde ich sagen, dann anschließend hergibt. Aber wir machen
Tatsächlich
jetzt
würde ich
ja.
das am Ende nicht auf den Mac schieben. Da gibt es so viele Einflussfaktoren, oder?
Absolut. Also da ist der Mac tatsächlich nur ein Durchschleuser. Aber da haben wir ja echt genügend Erfahrung gesammelt in unserem Podcast-Leben, glaube ich. Hätte ich auch niemals gedacht, dass das Thema Audio so ein Riesenthema ist, das uns jetzt schon seit Jahren begleitet, wo wir auch immer wieder regelmäßig Feedback bekommen. Aber ich meine, es kennt jeder, ne? Ich weiß nicht, in wie vielen Meetings du sitzt, vor allem wenn es dann eben mal nicht Corona-Meetings sind, sondern mal wieder echte Vor-Ort-Meetings. Und man versucht da vielleicht in einem Raum weitere Personen mit dazu zu bekommen, die nicht vor Ort sind. Also ich habe noch kein Meeting erlebt, wo das einfach alles reibungslos funktioniert und trotz der neuesten, in Anführungszeichen, Technik, ja, mit Surface Hub, mit Raummikrofonen und so weiter, die Leute auf der anderen Seite perfekt hören, was im Raum gesprochen wird und umgekehrt. Ich erlebe ständig Probleme in diesem Bereich, auch 2022.
Also
Und
es ist auch nicht mal nur
deswegen,
ein, das, ja.
nee, und deswegen wundert es mich auch nicht, dass auch wir halt immer wieder in die gleichen Probleme reinlaufen. Also Audio ist echt eine Wissenschaft für sich, würde ich sagen.
Genau, das Problem ist auch, dass man das oft einfach tatsächlich nur mit sehr viel Geld lösen kann, denn gerade die Situation, die du jetzt ansprichst, ich sag mal, jetzt hat ja, will ich nicht sagen, dass wir vorher keine Online-Meetings gemacht haben, aber ich sag mal, die Pandemie hat überhaupt richtig dazu geführt, dass wir das viel ernster nehmen und dann auch durchführen müssten. Und jetzt am Abebben der Pandemie, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass sie weg ist. Aber ich sag mal, wie du gerade sagst, es kommen wieder Meetings zustande. Und heute ist für mich tatsächlich nicht so, dass jetzt auch das pandemiebedingt ist, dass ich keine On-Premises-Meetings habe, sondern das ist einfach, das funktioniert auch so. Also meine Kunden haben mich jetzt noch nicht wieder eingeladen zu sagen, hey Marco, lass das mal, weil es nämlich auch so ist, dass beim Kunden eben nicht die 5 Leute auch im Meetingraum sitzen, sondern da sind 2 im Büro, 3 sind im Homeoffice und dann komme ich noch dazu.
Genau.
Und gibt dir natürlich dann auch nicht die Chance, und das muss man natürlich fairerweise auch sagen, das Ganze auch mal zu üben. Denn du spielst jetzt wahrscheinlich auch auf unsere Meetingsraum-Situation auf. Ich glaube, ihr wart unten im Atari, wenn es das Meeting ist, was ich jetzt glaube.
Ich war die Woche, glaube ich, sogar in zwei Meetings, einmal oben und im Großen und einmal unten. Also ich finde es.
Ja, perfekt, immer die falschen Räume gewählt. Ich weiß, wie gesagt, wir sollten das besser können. Wenn du zum Beispiel im Sinclair bist, der Kleine mit der 360-Grad-Kamera, das ist das, was ich gerade meinte. Der ist vom Raum her, von dem, was wir an Equipment drinne haben, mit der 360-Grad-Kamera, mit dem großen Bildschirm und den MTR, so die perfekte Situation. Alle anderen Situationen sind riesige Räume, die wir für Schulungszwecke nutzen, wo dann irgendwo verloren in der Ecke so ein alter Surface Hub rumsteht. Und der untere, der Atari, derselbe alte Surface Hub, der hängt an der Wand, der Raum ist groß, es gibt keine Mikros, die auf dem Tisch stehen. Wir haben schon mal überlegt, das irgendwie zu optimieren, aber du bist ganz schnell bei fünfstelligen Beträgen, nur um die Audiosituation zu lösen. Weil du dann bei den großen Mikros von der Decke hängen müsstest und so ein Zeug, um das wirklich gut zu machen. Und also von daher kann ich dann die Frustration auch verstehen, wenn die Leute jetzt wiederkommen. Also wenn du mal ein gutes Meeting haben willst und du bist jetzt nicht irgendwie mit 6 Leuten anwesend und der Sinclair ist da tatsächlich, du läufst rein, der hat Erkennung, wenn du das Meeting startest und sagst, hey, willst du das nicht den Raum hinzufügen? Da haben wir
Aber
eigentlich coole Tech.
sollten wir da nicht irgendwie pragmatischer vorgehen? Also ich war mal vor vielen, vielen Jahren als Berater unterwegs bei einem Softwareunternehmen im Heidelberger Raum, sage ich mal. Da ist es ganz üblich gewesen, dass man jedes Meeting mehr oder weniger für sich am PC gestaltet hat. Das heißt also auch, also oft waren es natürlich international die Meetings. Aber selbst wenn dann mal kein Internationaler dabei war, haben die Leute sich trotzdem aus Gewohnheit an ihren Rechner gesetzt und hatten das Headset auf und haben da gesprochen. Damit hast du natürlich solche Probleme nicht. Also könnte man sich vorstellen, dass man auch in so einer, ja, es sitzen 10 Leute im Meetingraum und wir haben 3 zugeschaltet, dass man in so einer Situation, alle mit dem Headset da sitzt, um dieses Problem zu lösen.
Das ist jetzt schon fast die Vision von Mark Zuckerberg, nur dass das Headset dann auch das Display um dich herum hat. Und wir sitzen im selben physikalischen Meetingraum, bewegen uns im selben virtuellen Meetingraum. Also ja, könnte man machen, wobei, wie gesagt, ich glaube, die meisten Leute suchen nicht. Du hast jetzt auch ein Setup gewählt, heute mal ausnahmsweise wegen dem Podcast mit Headset. Und sonst genießen die meisten Leute eben es auch mal nicht, die Dinge auf den Ohren zu haben. Konsequenz wäre es, was ich eher sehe, ich weiß nicht, unsere AMAs, Ask Me Anything, die wir in der Company veranstalten, da ist das ja genauso, wie du das beschreibst. Also da sind ja dann manchmal eine ganze Menge Leute vor Ort, aber die, die quatschen, die sitzen dediziert in ihrem Meeting ganz alleine. Der eine hat gutes Audio-Equipment, der andere verwendet Mac-Hardware. Also von daher sind es schon so Dinge, wo der Trend genau dahin geht und das jetzt auch etablierter ist. Aber wenn du jetzt überlegst, du willst tatsächlich mal wieder ein interaktiveres Meeting machen, dann wäre das schon schön, auch mal wieder eine Meetingraumsituation zu haben, wo du die Leute mit reinnimmst. Aber wie gesagt, tatsächlich, also plus diese Meetingräume kosten Geld, nicht nur in der Ausstattung, auch an Lizenzen. Das heißt, ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, es ist pragmatisch, einfach zu gucken. Die Pandemie hat es gezeigt. Selbst wenn wir am Arbeitsplatz sitzen, ich habe in der Sitzgruppe, in der ich sitze, gibt es regelmäßig 2 Kolleginnen, die miteinander telefonieren, weil noch ein Dritter dabei ist. Geht so ein bisschen Echo, kommt dann auch nochmal dazu, aber wie gesagt, das kriegst du durchaus hin und ist auch ein Zukunftsmodell, wo ich glaube, dass viele in diese Situation sich weiter begeben werden und diese ganzen Räume nice to have sind.
Ja, Marco, interessiert es dich? Soll ich mal noch 2, 3 Sachen zu meiner Erfahrung sagen mit dem neuen Gerät derzeit,
Natürlich.
was mir besonders gefällt? Also du bist ja da so völlig abstinent oder wie sagt man denn da,
Ich habe letztens
nicht
Ubuntu
angreifbar.
installiert. Bitte, bitte.
Du hast ein
Ich habe es
Ubuntu
auch dann
installiert?
wieder weggemacht. Ja, nein, ich hatte mein altes Surface Book und da wir jetzt demnächst Compliance in Intune bekommen, wollte ich das mal testen, auch die ganzen Teams-Rumors. Gibt ja Mac-User, 2 Linux-User, die sich regelmäßig in Meetings treffen und eine Linux-User hat mir jetzt gesagt, Teams ist der absolute Rotz, das funktioniert so schlecht, wir haben nur Probleme. Das war jetzt nicht die perfekte Gruppenzusammensetzung. Deswegen wollte ich auch da mal testen, ob der Linux auch was kann mit Teams. Ah, von daher. Aber ja, der Mac kommt mir nicht ins Haus.
Kommt ja nicht ins Haus, okay. Also ich sehe 3 echt coole Features oder Bereiche, die mich jetzt echt überrascht haben oder die mir echt gut gefallen und die momentan tatsächlich für dieses Setup sprechen. Wie gesagt, ich bin jetzt erst seit einer Woche oder sowas oder seit 1,5 Wochen im Test tatsächlich. Das heißt, ich habe noch nicht alles erfahren, was man so erfahren kann. Aber drei Dinge würde ich dir gerne mal so ein bisschen nahe bringen. Das eine ist das gescherte Clipboard zwischen iPhone und Mac. Das heißt, ich habe ein Szenario, wo ich zum Beispiel irgendwo bei einem Anbieter ein OTP eingeben muss auf dem Mac. Das heißt, ich muss mich authentifizieren, muss ein OTP eingeben, gehe in meinem iPhone auf den Authenticator und klicke auf den OTP und mache dann auf dem Mac ein Command V sozusagen und paste das rein. Das ist schon echt eine coole Experience, ja. Und
so stelle ich mir die Mac-User vor. Also 6 Zahlen abtippen ist schon zu viel. Nein, das ist ein cooler Use Case. Ich kann das tatsächlich nachvollziehen. Du hast jetzt nur den für mich perfekten gewählt.
Ja,
wieso? Ich steh auch häufiger vor der Situation, dass ich auf dem Handy bin und hätte gerne irgendwas transferiert. Mhm. Und da wäre das schon machbar. Microsoft hat das auch mal mit SwiftKey, mit dem eigenen der eigenen Tastatur probiert, die es für Mac und iOS gibt. Aber das war mir am Ende auch alles irgendwie nicht koscher, ob das wirklich alles sauber und sicher ist. Aber ja, also da beneide ich euch schon.
Ja, und das ist natürlich nicht die einzige Integration. Es gibt das überall. Du kannst, wenn du eine neue Mail schreibst, kannst du halt sagen, nimm jetzt ein Foto mit dem iPhone auf und attache das und solche Dinge. Oder wenn du einen Screenshot gemacht hast. Also dieses Hin und Her zwischen den Geräten funktioniert schon echt ziemlich gut. Und ja, ist durchaus also für komfortabel. Sachen.
Ja. Für Bilder gibt's die Your Phone App auf dem Windows. Damit kannst du tatsächlich mit deinem Android-Telefon sehr einfach. Und das mache ich tatsächlich regelmäßig genauso, was du machst. Bevor das jetzt im OneDrive gesynkt ist, was eigentlich auch schnell geht, das ist meine Foto-Library, die da hochgeht. Dann liegt's auch auf dem PC. Aber tatsächlich sind es genau solche Sachen: schnell ein Foto gemacht und das dann quasi in eine Teams-Message posten. Mehr mache ich weniger.
So, mein zweites Highlight an der Stelle ist so eine Kombination, würde ich jetzt mal sagen. Zum einen mal an sich das Trackpad, ja, was einfach mehr oder weniger ein mechanischer Hebel ist. Was meine ich damit? Wenn ich auf einem, egal welcher Windows-Hardware ich bisher schon unterwegs war, Dell, XPS, Lenovo und so weiter, wenn ich da ein Trackpad verwendet habe oder ein Mauspad, dann hat es nicht automatisch bedeutet, dass wenn ich mit meinem Finger da eine Bewegung darauf gemacht habe, dass das automatisch in Software-Aktionen umgesetzt wurde. Beim Mac Trackpad habe ich tatsächlich den Eindruck, das ist ein mechanischer Hebel. Ich lege den um und genau die Bewegung, die ich darauf mache, wird in Software übersetzt oder wird in Software-Aktion übersetzt. Ja. Es ist wirklich beeindruckend, was dieses Trackpad kann und wie es reagiert. Es reagiert wirklich auf einfach jede Bewegung und tut genau das, was man erwarten würde. Ja. Und wo setze ich das hauptsächlich ein? Es gibt ja da verschiedene Gestiken. Das war jetzt die Kombination. Also ich nutze diese, ich glaube, bei Windows heißt es Spaces oder Desktops.
Wird bei der Desktops, ja.
Und da switche ich im Grunde genommen zwischen den Desktops hin und her mit einer Dreifinger-Geste. Und es geht so seamless, ja, dass du wirklich mit einem Monitor sehr, sehr perfekt arbeiten kannst und da zwischen den Applikationen hin und her swipen kannst. Und das kannst du auch unabhängig machen. Das heißt, wenn du jetzt deinen Laptop zum Beispiel unten stehen hast und oben drüber so als Hauptbildschirm dein Monitor, dann hast du die Möglichkeit, die Spaces, die Desktops unten anders zu konfigurieren wie oben. Das heißt, wenn du oben swipest, dann kriegst du da eben andere Applikationen angezeigt wie unten. Ja, und ich arbeite dann jetzt immer so, dass ich im Prinzip die wichtigsten Applikationen im Vollbildmodus auf einem Virtual Desktop habe dann sozusagen. Ja, was weiß ich, Teams und Outlook und den Kalender auch nochmal extra. Und dann weiß ich immer, auf welchem Bildschirm ich in welche Richtung swipen muss, damit ich dann jeweils die richtigen Applikationen angezeigt bekomme. Also beispielsweise, wenn ich eine Mail schreibe und ganz oft muss ich irgendwie in den Kalender gucken, wenn ich eine Mail schreibe, weil ich ja gucken muss, wo ich wann irgendwie verfügbar bin oder sowas. Und dann möchte ich gerne beide Applikationen nebeneinander haben und dann swipe ich im Prinzip unten auf den Kalender und oben auf die Mail oder sowas. Und dann habe ich beides im Überblick. Ja. Also das ist mein Highlight Nummer 2. das Trackpad in Verbindung mit diesen Virtual Desktops. Ich könnte jetzt auch noch den Stage Manager erwähnen, das ist auch noch ganz nett in diesem Zusammenhang. Da kannst du dann auf deinem Hauptbildschirm sozusagen auch noch die Applikationen, die gerade offen sind, so in Stapeln anordnen auf der linken Seite. Ja, kannst dann da immer auch noch abwechseln. Das ist auch ganz nett. Aber ich möchte zu meinem dritten Highlight kommen und auch da streue ich ein bisschen Salz in deine Wunde, Marco. Das ist die Suche. Ich weiß nicht, was hast du für einen Eindruck von der Suche grundsätzlich unter Windows?
Hervorragend. Nee,
ist nicht eine ernst gemeinte Frage.
Ist eine ernste Antwort. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Suche auf Windows. Also ich weiß nicht, was du suchst. Also erstmal gibt es auf deinem PC nichts zu finden. Alle deine Daten sind in der Cloud. Das heißt, die Suche auf Windows ist der Start quasi eines Browsers. Ich weiß nicht, was du alles, vielleicht hast du keine Ordnung auf deinem Rechner, musst permanent Dinge auf dem Rechner suchen.
Nein. Also um die Frage zu beantworten, ich suche Dokumente.
Aber wo sind die? Doch nicht auf deinem PC, Mac, Entschuldigung.
Ja, die sind, also wenn wir jetzt mal zurück zu Windows gehen, die sind natürlich in OneDrive. Im Endeffekt sind sie in OneDrive in irgendeiner Form oder in der SharePoint Document Library, was ja dasselbe ist, mehr oder weniger. Also sie sind eigentlich immer in der SharePoint Document Library. Entweder sind sie in einem Teams oder sie sind in meinem privaten OneDrive. Das sind die zwei Möglichkeiten, die es gibt.
So soll es sein. Und die du dann zufällig gesynkt hast, die kannst du mit deiner Mac-Suche durchsuchen und da sagst du, das ist besser als auf dem PC.
Es funktioniert sehr, sehr gut. Also mit dem Shortcut sozusagen. Du drückst da zwei Tasten und bekommst dieses Spotlight angezeigt. Und damit kannst du im Prinzip alle Datenquellen sehr, sehr gut durchsuchen, ja.
Okay. Da habe ich auch einen Vorteil. Ich brauche nur eine Taste, ist die Windows-Taste. dann finde ich auch, wenn ich nach Kanya suche, die Telefonnummer meines Chefs, kann mir den Kalender angucken. Das Demo habe ich auf dem Bootcamp gemacht. Wie gesagt, deswegen ist der Use Case, wenn du lokale Dateien hast, die scheint der Mac dann ganz gut zu finden. Das Problem habe ich jetzt tatsächlich, also suche ich tatsächlich seltener irgendwas, das liegt aber vielleicht auch an unseren unterschiedlichen Rollen, dass du halt vielleicht häufiger die Präsentationen suchst, die du bei einem anderen Kunden gegeben habe. Meine Tickets, die in Odoo liegen, finde ich momentan nirgends. Von daher, da würde mir auch der Mac nicht helfen. Ist sicherlich immer was. Aber wenn ich sonst Dinge suche, tatsächlich einfach mal wieder irgendeinen Part, ist die Windows-Suche mein Start. Wenn ich Glück habe, kriege ich da direkt das Ergebnis drinne. Und zwar über den ganzen, weil ich tatsächlich eigentlich keine der Dokumente, die ich in der Vergangenheit gesucht habe, auf meinem PC gesynkt habe. Dafür bin ich auf zu vielen Hochzeiten unterwegs. Es ist immer der Browser. Dann kommt Microsoft Search. Und dann finde ich das dort eigentlich sehr, sehr zufriedenstellend.
Gut, Marco, heute ist der 23. Dezember, ein Tag vor Weihnachten. Bist du grundsätzlich schon in Weihnachtsstimmung?
Wir haben gerade den Weihnachtsbaum aufgeschnitten, damit er seine Blätter, hätte ich beinahe gesagt, seine Nadeln entfalten kann. Also noch nicht, man merkt, wir sind spät dran. Wir haben
vermutlich
alle Geschenke.
Ihr habt vermutlich die Verpackung aufgeschnitten.
Dieses Band, genau, damit er sich jetzt entsprechend, ja. Und das habe ich dann gestern Abend gemacht. Wir hatten ein kleines Xmas Get-Together in der Company. Und da bin ich dann nach einer Stunde weg, weil ich noch einen Baum holen musste. Bin auf diesen, da wo wir immer unseren Baum holen, das ist hier mitten in der Stadt. Und dann habe ich gefragt, wo er denn die großen Bäume hat. Und er so, ja, ist total komisch dieses Jahr. Keiner wollte kleine Bäume kaufen. Ich habe nur noch kleine Bäume. Okay. Also der ist jetzt immer noch fast so groß wie ich. Aber normal hat nur einen, der bis an die Decke ging. Das sind ja dann noch ein paar Zentimeter. Von daher ist das alles so ein bisschen, fühlt sich momentan alles so ein bisschen in Hetze an. Meine Frau muss auch morgen nochmal arbeiten. Von daher, das hilft jetzt auch nicht weiter. Sie ist schon voller Vorfreude zu sein. Und irgendwie muss auch noch alles eingekauft werden. Also...
Ja, aber das ist ja fast jedes Jahr so, würde ich sagen, oder?
Ja, aber irgendwie ist mit dem Rest drumherum mehr oder weniger, kommt schon die Stimmung auf. Aber sagen wir mal so, ich freue mich unheimlich jetzt auf die Feiertage, auf die Zeit zwischen den Jahren. Da habe ich frei. Meine Frau muss leider auch wieder arbeiten. Aber bei dir?
Sehr schön. Ja, ähnlich im Grunde genommen. Jetzt ist es ein bisschen schade, dass der Schnee weggegangen ist, bei uns zumindest.
Ja, also wir hatten jetzt auch lange Schnee und aber auch viel zu viel Eis. Vielleicht kommt es ja nochmal, aber es sieht nicht so aus, ne?
Ich glaube auch nicht, ne. Ich glaube, es soll eher wärmer werden jetzt die Tage, 15, 16 Grad oder sowas.
Das ist aber gar nicht verkehrt, weil genau, Samstag wird dann Würstchen gegrillt und das macht sich viel besser auf der Terrasse, wenn es nicht minus 4 Grad sind.
Sehr gut. Ja, wir wollen die heutige Sendung, Marco, auch ein bisschen nutzen, um zurückzublicken, auf auch unser persönliches Jahr, aber auch auf das Podcast-Jahr. Wollte dich mal fragen, was schätzt du denn, wie viele Sendungen haben wir denn gemacht dieses Jahr?
Es ist jetzt unfair, wenn ich schätzen müsste, weil ich vorher nochmal nachgezählt habe. Aber wenn ich
Ah.
schätzen müsste, würde ich 10 schätzen.
Okay.
Jetzt weiß ich nicht, ob wir beide dasselbe gut gezählt haben.
Also heute ist die 10. Sendung.
Siehst du, genau. Also genau, die habe ich mit reingerechnet und habe dann gesagt, komm, da sind jetzt zweimal Urlaubszeiten drin und damit kann ich mich fein rausreden mit, wir hatten pro Monat eine Folge. Die waren nur nicht so gleichmäßig verteilt.
Ja, was waren denn deine Highlights? Ich habe jetzt gerade ein bisschen von Mac-Highlights gesprochen, die ich jetzt ganz kürzlich erfahren habe durch den Test der neuen Hardware. Und was waren denn deine Highlights im Jahr 2022, so technisch gesehen, Microsoft-technisch gesehen?
Ja, also viele Dinge, über die ich nicht reden darf oder die ich dann erschießen müsste und weil wir aufzeichnen, ist es dann noch schwieriger. Nein, wir haben
Im Teams-Bereich.
genau Microsoft Teams Tab, für die Leute, die das nicht kennen, das ist ein Technology Adoption Program, das Microsoft mit großen Kunden macht im Teams-Bereich und Partnern und MVPs. Und da wir da mit Microsoft partnern, haben wir da einen guten Zugang und da sind viele Dinge, wir haben ja die Ignite-Session gemacht, ja, viele Dinge, die da auch nochmal announced wurden, wurden da halt live getestet, genauso wie wir heute gewisse Dinge live testen, wo ich gar nicht weiß, was ich alles davon erzählen kann. Aber tatsächlich, dieser Umbruch, so ein bisschen, das kommt ein bisschen zu deiner technologischen Highlight hin, dass ich mit dem, was Microsoft gerade macht, irgendwann auch auf dem PC wieder konkurrenzfähig bin, was Performance angeht. Da haben sie auch schon viel angekündigt, dass sie daran arbeiten. Das ist wohl was, was jetzt 2023 sich auch deutlich mehr zeigen wird. Und wir hatten jetzt halt schon mal die Chance, hier und da in einige der Bereiche ein paar Infos zu kriegen, selber mal ein paar Sachen zu testen. Und technologisch, wenn ich auch rückblickend gucke, was war es, was hat das alles ausgelöst? Das technische Highlight waren die 800 Reaction auf Teams Messages. Dass du nicht nur den Daumen hoch machen kannst, sondern dass du da was hast. Du glaubst gar nicht, wie viel mich das tatsächlich beschäftigt hat. Intern, dass die Leute gefragt haben, ich will das endlich haben. Andere, die gesagt haben, wann werde ich das wieder los? Kunden, die völlig überrascht waren. Kunden, die dann auch gesagt haben, um Gottes Willen, wie soll ich das meinen Usern erklären? Also von daher
Also
waren das dann meine Highlights.
kommt man da nicht langsam davon weg irgendwie? Also ich beschäftige mich ja wirklich null mit dem Thema User Adoption oder sowas in der Richtung. Aber ich könnte mir ja vorstellen, dass man dann irgendwann mal sagt, dass man irgendwann mal aufgibt und sagt, meine Güte, jetzt leben wir schon so lange in diesem Cloud-Zeitalter. Es ist einfach Usus, dass wir morgens das Programm aufmachen, was es auch immer sein mag, und dass es eben anders aussieht als gestern. Und meine Güte, irgendwie werden sie schon damit zurechtkommen. Nein? Bin ich da naiv?
Neigen wir als ITler natürlich schon immer dazu, genau das so auch zu handhaben. Und ich gebe dir recht. Und jeder, der das Thema auch nicht ganz so ernst nimmt, wird auch sagen, du kriegst auch keine Schule für dein iPhone. Ja, also da gibt es auch nicht. Wobei ich ehrlich sagen muss, das geht mir bei Android, bin ja auch iPadOS-Nutzer, schon so, wenn Apple und Google da was Neues machen, gucke ich mal drauf, was sind denn so die neuen Features? Also da informiere ich mich schon aktiv, um das rauszukriegen, und ähnlich ist es da. Da gibt es so viel Zeug, das kannst du gar nicht an den Mann bringen und an die Frau vor dem Rechner. Ich würde es eben nicht aufgeben. Es gibt eben größere Dinge. Hast du bei uns jetzt, das ist auch öffentlich, Microsoft baut diese Channel 2.0-Geschichte jetzt um. Das heißt, in Teams ist es jetzt nicht nur so, dass ein neuer Knopf dazukommt, sondern die gesamte Reihenfolge wird sich umdrehen, wie du in Teams scrollst, wenn du Teams als Team verwendest, nicht als Chat. Das sind so Dinge, wo ich glaube, dass du jetzt auch keine wochenlange Schulung machen musst. Aber, und das ist so ein bisschen das, was ich einfach gut finde, wenn man das als Unternehmen beibehält, ab und zu einfach Kommunikation dazu macht. Das heißt, den Leuten, die Interesse daran haben, sowas proaktiv mitzubekommen, eine kleine News machst und Ich habe einen Kunden hier in Frankfurt, der macht das. Der geht das mit dem Betriebsrat durch jeden Monat. Was kommen an Changes, um das einzubewerten? Und die nutzen dieselbe Information, um dann ein paar News intern zu schalten. Ja, kommt halt aus der IT. Hey, bald gibt es neue Reactions. Ihr habt euch schon immer mal gewünscht, auch eure Missbilligung auszudrücken. Nicht nur mit einem überrascht oder so, sondern ihr kriegt jetzt 800 Emojis, mit denen ihr auf die Dinger reagieren könnt. Mhm. Ja. Das finde ich nur fair, wenn man es tut. Und wie gesagt, ganz ohne das geht es einfach nicht, denn wenn du heute Funktionen hast, die die IT dann morgen abschaltet, sind das auch immer Dinge, die man zumindest mal kommunizieren sollte. Denn ich merke es ja auf der anderen Seite, bei uns im Service schlägt sich das durchaus als Tickets nieder. Ja, also wir kriegen jetzt wenige Tickets mit, ey, ich finde die neuen Emojis nicht oder ich finde die nicht gut genug oder ich weiß nicht, wie ich die bedienen soll, sondern tatsächlich sind es ganz andere Themen, die da aufschlagen. Das heißt, ich glaube, da kommt wenig, was das angeht, aber ich würde es nicht einfach laufen lassen. Ja, gerade größere Changes, weiß nicht, ob du das verfolgst, ich poste jetzt auch immer wieder Infos zu, hey, unser Client wird sich ändern, ganz radikal. Seid einfach darauf vorbereitet. Und wenn es jemand liest, ist es okay. Wenn es nicht liest und sich anschließend beschwert, kann ich ihm sagen, da hättest du die Info gehabt. Dann muss ich es auch noch nicht mal nochmal erklären. Also ich würde es nicht unter den Tisch fallen lassen.
Okay. Ja, und wie sieht es nächstes Jahr aus? Was glaubst du, was wird da kommen? Also da werden die Dinge, von denen du jetzt, wo du jetzt gerade diese Andeutungen machst, die werden dann vermutlich dann für eine größere Audience bereitstehen und ausgerollt werden. Das heißt, es wird ein großes Thema werden, schätzungsweise.
Genau, also da wird es jetzt nochmal ein größeres Thema Adoption geben. Ich weiß nicht, so Sachen wie Windows 11 wird relevanter sein. Auch bei uns sind noch nicht alle auf Windows 11, einfach aus der puren Gewohnheit, dem Angst vor Fremden. Gibt es dann auch immer wieder, die sagen, warum soll ich es ändern, Windows 10 läuft genauso. Dann wird der Move gemacht und wie du gerade sagst, dann stellst du 2-3 Änderungen fest. Und dasselbe wird dann auch dort passieren. Ich hoffe, dass die Unternehmen ein bisschen Geld zur Seite legen für Adoption. Denn, und das muss man tatsächlich sagen, die ersten Indikationen, das, was Microsoft da macht, hat einen Effekt. Das heißt, dass Teams schneller wird, dass dein Arbeitsfluss sich vereinfacht, zahlt sich dann einfach in freier Arbeitszeit, mehr Freizeit aus, weil du das tatsächlich einfach effektiver gestalten kannst. Das ist so ein bisschen der Part. Was macht die Security?
Ja, die Security, also wenn ich so ein bisschen zurückblicke jetzt auf das Jahr, dann gibt es da zwei Bereiche. Einmal so dieser, die MVP-Community sozusagen, in der ich mich immer noch bewege, und dann so der Business-Bereich. Also in der MVP-Community ist es tatsächlich so, dass ich dieses Jahr sicherlich nicht so viel beigetragen habe, wie ich das in den vergangenen Jahren gemacht habe. Das liegt eigentlich zum großen Teil an zwei Punkten. Zum einen daran, dass im anderen Bereich, im Business-Bereich, die Aufgaben immer umfangreicher und fordernder werden. Und zum zweiten daran, dass ich dieses Jahr ein echt großes Projekt mir vorgenommen habe. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe mal so eine Chrome und Edge Extension gebaut, die man sich da hinzufügen kann, nennt sich PinkSump, und die hatte im Grunde genommen folgende Funktionalität: man konnte in einem Config-File festlegen, was sozusagen Trusted Websites sind. Und die Idee war, dass man dem User zeigt, wo es okay ist, dass er seine Credentials provided. Ja, das heißt also, du hast da eine Webseite angegeben, login.microsoft, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, online.com oder sowas. Also die Login-Seite von Office 365 und Azure AD, aber auch jetzt vielleicht Facebook oder Gmail und so weiter. Also es ging immer um die Login-Seiten. Ja, die hast du da konfiguriert im Config-File. Und du hast dann immer so einen rosanen Daumen, so einen pinken Daumen bekommen, wenn es die richtige Seite war. Und die Idee war, wenn du das nicht siehst sozusagen, dann gib lieber deine Credentials nicht ein. Ja, so. Und das hatte ich vor 1-2 Jahren habe ich das gebaut, und da wurde auf Twitter durchaus kontrovers darüber diskutiert, auch mit unter anderem mit dem Identity Guru Troy Hunt, der dann meinte, naja, ist schon eine nette Idee. Aber im Grunde genommen ist es doch eigentlich völlig uncool, den User immer dann irgendwo eine grafische Indikation zu geben, wenn er gerade auf der richtigen Seite ist. Ja, es müsste doch eigentlich andersrum sein. Und das hat mich getriggert irgendwie, weil ich dachte, damit hat er recht. Und ich hatte dann die Idee, das noch ein bisschen zu erweitern. Und das hat mich tatsächlich dieses Jahr echt viel Zeit gekostet und auch immer wieder so Entwicklungszeit. Es ist echt nicht einfach, also für mich jedenfalls, diese JavaScript-Kacke da irgendwie zu
Der Welt kommen wir
verstehen.
nicht hin.
Weißt du, und wenn du dann anfängst zu programmieren und hast eine Idee und dann geht irgendwas nicht, dann lässt es wieder liegen ein paar Tage. Und wenn du dich dann wieder dran sitzt, dann musst du dich erstmal wieder eine Dreiviertelstunde da eindenken, was du da eigentlich beim letzten Mal gemacht hast, ja. Und das war jetzt eigentlich, das hat mich jetzt so ein halbes Jahr lang beschäftigt und ich bin dann, ich wollte echt schon ein paar Mal aufgeben. Es war echt hart. Wirklich, es war echt hart. Und jetzt mittlerweile habe ich dann letzten Monat, glaube ich, habe ich dann eine zweite Version released. Und die tut jetzt Folgendes. Die kann jetzt sozusagen deine Webseiten durchsuchen und sucht dadurch so einen Filter, ob diese Webseite ein Passwortfeld, ja, ein HTML-Passwortfeld enthält. Ja. Und wenn sie ein Passwortfeld enthält, ein Formfeld, ja, was eben dieses Tag Password hat, damit du damit du nicht
Ja,
siehst, was du
entsperrst,
eintippst,
ne?
sondern dass du diese Punkte da bekommst, ja. Wenn sie das hat, dann checkt das sozusagen gegen deine Config-Liste, über die wir vorher gesprochen haben. Und wenn die Webseite da nicht drin ist, dann kriegst du ein weiteres Symbol angezeigt, nämlich so ein Warning-Symbol, dass du eben weißt, da solltest du dein Passwort nicht eingeben. Ja, das heißt, dieser fehlende Part, über den wir vorhin gesprochen haben, dass du auch im Negativfall sozusagen eine Indikation bekommst, eine grafische, die ist jetzt da. Hört sich total easy an, finde ich. Ja, es ist nicht viel Funktionalität. Wenn es ein Passwortfeld gibt, was nicht konfiguriert ist in deiner Trusted Site Config sozusagen, dann kriegst du eine Warning Sign und ansonsten, wenn es konfiguriert ist, dann kriegst du einen rosa Daumen immer noch, ja. Total easy, aber hat mich echt Blut, Schweiß und Tränen gekostet.
Kann ich mir vorstellen, das sind immer so Sachen, wenn man als Techniker auch da vorstellt und sagt, hey, generell so ein bisschen programmieren kann man, kann nicht so schwer sein, aber du gehst dann in ein komplett anderes Framework rein, dann, wie gesagt, sind das so die Dinge, dass, wenn du ein bisschen geübt bist, guckst du drauf und du weißt, was es ist. Als Ungeübter guckst du drauf und denkst immer, ist das einfach ein Tippfehler? Ist das ernst? Ist das Syntax? Ist das ein Feature? Ist das ein Bug? Das sind so Dinge, genau, merke ich auch immer wieder. Ich habe jetzt hier teilweise die Gelegenheit, in C++-Code reinzugucken und C-Sharp kann ich lesen und schreiben. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Bei C++, ja, wie gesagt, das sind dann halt immer so, was bedeutet diese Zeilenkombination, die jetzt da steht, der Pfeil dort, der Doppelpunkt hier, dann ist das schon, ja, absolut nachvollziehbar und dann wird halt aus dem Projekt was andere wahrscheinlich an einem Wochenende machen, so eine Jahresbeschäftigung.
Absolut, ja. Hinzu kommt, wenn ich das noch erwähnen darf und mein Leid hier ein bisschen zu teilen, da gibt es so ein Framework, so eine Architektur, mit der die es ermöglichen, bei Google diese Extensions zu bauen. Und da gibt es verschiedene Versionen und die wollen jetzt zusätzlich auch noch auf V3, auf eine dritte Version umstellen, wo sie die gesamte Architektur umschmeißen. Und daran musste ich mich dann orientieren, ja. Und dann
Okay.
findest du natürlich alle Codebeispiele, die du findest, beziehen sich auf das alte Framework.
Ja, ich kann das
Also,
nachvollziehen.
ja, ich bin froh, dass es vorbei ist und dass ich es gepublished habe. Dann habe ich diese App dann gepublished im Google Chrome Store, weißt du, und dann haben die da auch noch 35 Mal was auszusetzen gehabt und haben es mir wieder zurückgespielt und ja, also lange, lange Leidensgeschichte und bin ganz froh, dass es vorbei ist. Ja, und ansonsten im Business-Umfeld, Business as usual, würde ich sagen, läuft weiterhin sehr, sehr gut, die ganze CSOC-Geschichte. Wir haben da sehr viele Kunden und gewinnen da sehr viele neue dazu und erweitern auch unseren Service, werden immer mehr. Siehst du, kriegst du ja auch mit, ne? Kollegen kommen und joinen das CSOC-Team. Also macht weiterhin Spaß und finde es gut, dass wir uns da immer weiterentwickeln und da immer mehr Bereiche abdecken können und ja, durch neue Leute da auch immer neue Erfahrungen mit rein ins Team bringen. Also läuft gut.
Sehr gut. Defender ist immer noch relevant, 2023.
Defender ist immer noch relevant, natürlich. Auch da gibt es so ja, zwei, drei neue Defender-Varianten. Habe ich auch, glaube ich, in dem einen oder anderen Podcast schon mal erwähnt. Jetzt gibt es Defender for DevOps zum Beispiel, ja, damit du auch im Grunde genommen dieses ganze Code-Problem lösen kannst. Viele Kunden fragen mich halt, wir entwickeln unsere eigene Software und verwenden da natürlich auch Third-Party-Module. Ja. Ich denke da zum Beispiel an Log4j. Und wir wissen gar nicht, wo diese ganzen Module bei uns im Unternehmen überlaufen, in welchen Applikationen und so weiter. Ja, also es ist ein Riesenproblem. Im Grunde genommen so ein Supply Chain Problem. Und das versucht jetzt Defender vor DevOps zu lösen. Ja. Und das andere Thema, was auch immer relevanter wird im Microsoft-Umfeld, ist das Thema External Surface Management. Das heißt also, du guckst jetzt nicht nur mit dem Defender auf deine interne Sichtweise, sondern du guckst jetzt auch von draußen drauf. Ja. Viele Kunden haben da schon andere Lösungen. Ja. Shodan ist so ein Paradebeispiel, wo du dich von außen scannst sozusagen. Welche IP-Adresse hat welchen Port offen? Welche Informationen bekomme ich da von den Applikationen, die da im Service bereitstehen und so? Welche Vulnerabilities sind da vielleicht? Und da hat Microsoft jetzt durch den Zukauf von RiskIQ haben sie da jetzt auch die Möglichkeit, mit ihren eigenen Lösungen da drauf zu gucken. Das nennt sich dann Defender EASM, External Attack Surface Management, glaube ich. Sowas in der Richtung jedenfalls. Also wird ständig erweitert, die Familie, und bleibt spannend und gibt immer was zu tun.
Okay, aber ich höre auch daraus irgendwie so ein bisschen auch wie bei mir, der Big Bang, das große neue Feature, auf das alle seit 2 Jahren warten, das Microsoft im Geheimen entwickelt. Die Zeiten sind vorbei. Du hast es, glaube ich, auch in der Ignite-Folge, die wir gemacht haben, mit dem Olli, dass selbst zu solchen Veranstaltungen es schon schwierig ist, die großen Announcements zurückzuhalten, weil der Service permanent ausliefert. Olli, glaube ich, auch gesagt, auch Intune geht an, da gibt es halt jeden Monat ein Release, da hält man jetzt nicht für die Messe alles zurück, aber auch, keine Ahnung, der Wechsel von Windows 7 auf Windows 8, Windows 8 auf Windows 10, wo irgendwie dann doch nochmal so ein größeres, es steht uns irgendwie in keinem Bereich bevor, oder?
Weißt du, glaube ich, woran das liegt? Ich glaube, das ist im Endeffekt dieser Scrum-Ansatz. Also wenn du es mal vergleichst, die früheren Projektansätze, die hatten ja irgendwo immer so ein Projektende zum Ziel, ja, ein Ergebnis irgendwo. Weißt du, was ich meine? Ein Projekt ist zu Ende, ja, und dann müssen wir das und das erfüllt haben. Weißt du, bis zur nächsten Ignite müssen wir dieses Feature-Set erfüllt haben. Das war der Projektplan, mehr oder weniger. Ja.
Genau.
Und jetzt geht man in diesen Scrum-Ansatz und hat diese Sprints. Und ständig kommen neue Anforderungen ins Backlog und wie bei einem Computer wird das Stack einfach von oben nach unten oder von unten nach oben abgearbeitet. Und es kommen neue Dinge dazu, andere gehen weg. Und deswegen haben wir da so einen kontinuierlichen Ansatz und es werden ständig neue Features delivered. Und es hat natürlich schon auch Vorteile auf der einen Seite, weil du mehr mit dem Kunden in Kontakt bist. Du kannst schneller reagieren, wenn bestimmte Features nicht so gut ankommen, wie du es geplant hattest. Das heißt, ganz viele Kunden sind da schon in Private Previews mit integriert. Viele Partner sind in Private Previews integriert. Du nimmst direkten Einfluss darauf. Aber das nimmt natürlich dieses Überraschungsmoment nimmt es weg, ja, wo du dann irgendwie da sitzt und denkst, wow, was die da gebaut haben, echter Hammer, sondern ja, du bist eigentlich mehr oder weniger integriert in diesen Lifecycle-Prozess und bist da Teil davon.
Ja, ist, wie gesagt, war jetzt auch nicht wirklich wertend, war einfach nur so ein bisschen wie Weihnachten, die Vorfreude als Kind, wenn man nicht wusste, was man kriegt. Heute ist es auch schon alles anders. Die Kinder geben ihre Listen ab, wissen ungefähr, was realistisch ist. Von daher nimmt es das so ein bisschen weg. Und ich glaube, es wartet auch keiner darauf, jetzt 2 Jahre lang keine Features zu bekommen und dann das gesamte Feature-Set auf einmal ausgeliefert zu bekommen, von nichts zu stehen, keine Ahnung von nichts zu haben, es nicht ausprobieren zu können. Und dann quasi, wir sind auch wieder bei Change and Adoption, auch dem User jetzt quasi, das jetzt in kürzester Zeit reinpressen zu können, weil wenn man die aktuelle Software ja auch ausrollen will, dann muss das ja auch wieder ein bisschen schneller gehen. Also von daher bin ich happy, aber ja, manchmal würde ich mir noch hier den einen größeren Aha-Moment wünschen, aber jetzt auch nicht sagen, dass alles ausdeveloped ist, aber irgendwie zu dem, was wir heute machen, ja, versuchen jetzt lieber irgendwie die Plattform zu wechseln, um mal was Neues rauszukriegen. Vielleicht mache ich dann 2023 meinen ersten Podcast auf Linux, um auch mal was anderes wieder kennenzulernen. Und wie gesagt, ich glaube, grundsätzlich ist es was Gutes. Spielt uns in die Karten, das quasi auch möglichst schnell beim Kunden zu haben. Gerade auch im Security-Bereich hilft es ja nichts, alle Security-Feature in der Hinterhand zu halten und sie dann irgendwann Dezember 2023 zu releasen. Und solange haben halt alle Pech. Genauso sieht es in Teams aus. Lieber regelmäßig kleinere Happen, um quasi den eigenen Arbeitsfluss zu verbessern.
Mhm. Super.
Perfekt. Ich glaube, zeitlich sind wir eigentlich ganz gut durch. Eigentlich habe ich noch kurz überlegt, ob wir über Twitter reden. Das haben wir mit dem Olli ja bei der Ignite-Folge auch nicht gemacht, aber vielleicht sollten wir das auch jetzt nicht mehr anfangen. Du bist weiter auf Twitter?
Ich bin weiter auf Twitter. Allerdings auch da, passend zu dem, was ich vorhin erzählt habe, sehr, sehr passiv unterwegs derzeit. Bin da gar nicht mehr so richtig aktiv auf Twitter. Lese einiges, aber poste da nichts. Passt so ein bisschen zu dem, was ich jetzt dieses Jahr grundsätzlich erlebt habe, finde ich. Aber es ist wahrscheinlich der Lauf der Dinge einfach. Vielleicht werde ich auch zu alt für den Scheiß, ich weiß nicht.
So weit kommt's noch. Genau. Wenn du zu alt wärst, dann würdest du immer noch auf deiner Windows 10 Maschine mit dem Lenovo sitzen und einfach weitermachen, Jan.
Naja, und ansonsten, du spielst eher auf die politische Situation an oder moralische Situation. Da können wir dann im neuen Jahr, würde ich sagen, mal, wenn sich die Wogen so ein bisschen geglättet haben oder wenn sich die Situation weiterentwickelt hat, mal drüber reden. Genau. Und dann mal vielleicht auch mit einem neuen Gast oder sowas ihn fragen, vielleicht gerade einen Olli oder so, was er davon hält. Ja. Ansonsten, was wünschst du dir fürs neue Jahr, was jetzt den Podcast angeht? Wie wollen wir weitermachen? Was stellst du dir vor? Welche Gäste hättest du gerne hier? Müssen wir irgendwie mal eine neue Kategorie einführen oder was stellst du dir vor?
Nein, tatsächlich die Gäste, das ist das, was tatsächlich auch, so sehr ich es genieße, auch mit dir im One-to-One zu sein, einfach nochmal Spaß macht, nochmal ganz andere Richtungen in der Regel zu kriegen. Das würde ich gerne nochmal machen, auch da gerne auch ein bisschen wieder auf Englisch. Das ist eine Sache, die ich eigentlich auch immer ganz gut fand. Da werden wir nochmal gucken. Da will ich auch tatsächlich von meiner Seite noch ein bisschen mehr aus meiner Ecke an Gästen nochmal anschleppen. Mhm. Jetzt hat sich quasi nach der ganzen Ignite und so bei dem einen oder anderen auch ein bisschen mehr diese Aha, weil, also nicht, dass ich sagen will, dass, wie gesagt, zu Ignite kommen nicht die großen Dinge, aber die sind da höchst beschäftigt, die Kollegen in Microsoft. Mhm. Das nochmal vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr Konstanz im Podcast, dass wir da tatsächlich einfach nochmal eine Regelmäßigkeit nochmal wieder reinkriegen. Aber wie gesagt, oft kommt das eigene Leben, der eigene Job dazwischen. Das wäre so ein bisschen, und persönlich habe ich mir tatsächlich vorgenommen, das sollte man eigentlich immer tun, aber es wird langsam Zeit, noch mal ein bisschen mehr auf meine persönliche Gesundheit zu achten. Nicht, dass es mir schlecht geht. Ich merke nur, dass die Waage bald ins Dreistellige geht. Das will ich unbedingt verhindern. Bisher habe ich gedacht, das ist eine kurze Phase. Ich glaube, das ist jetzt wirklich das, wo man merkt, dass man alt wird. Das lässt sich nicht mehr wegdenken, sondern man muss aktiv was tun. Und er hat mit Yoga ja angefangen dieses Jahr. Mhm. Das ist auch ganz hilfreich. Auch da ist oft immer wieder Timing. Das heißt, ich suche noch, und wenn ihr da Tipps habt, nach dem magischen Trick von Selbstmotivation, Dinge, die du machen kannst, wie gesagt, ich kann mir leider hier kein Trimm-Dich-Fahrrad hinstellen. Das hatten wir. Das wäre jetzt mal platztechnisch irgendwie eine coole Sache, wo man einfach jederzeit drauf kann. Diese Überwindung raus aufs Fahrrad, in die Nässe.
Also ein Tipp hätte ich für dich. Das mache ich persönlich auf eine ähnliche Art und Weise. Du brauchst irgendwo eine Assoziation in deinem Tagesablauf. Das heißt, wenn du dir Dinge vornimmst, die du regelmäßig tun möchtest, dann mach sie abhängig von etwas anderem. Also beispielsweise, wenn wir jetzt über Yoga sprechen, nimm dir vor, dass du, wenn du es jetzt nicht jeden Tag machen willst, aber vielleicht, was weiß ich, jeden zweiten oder jeden dritten, dass du das immer sofort nach dem Aufstehen machst, weißt du? Das heißt also, dass es da, weißt du, dass da vom Ablauf her es keine Entscheidung für dich gibt, wo du sagen kannst, ach, mache ich jetzt Yoga oder mache ich jetzt kein Yoga, sondern dass es eigentlich immer so ein Auto, dass du für dich so einen Automatismus entwickelst, ja, dass du sagst, mittwochs ist klar, wenn ich da aufstehe, da gehe ich sofort auf die Yogamatte und fange damit an, ja. Also diese Automatismen, die helfen im Grunde genommen, ja, so eine Kontinuität zu entwickeln.
Werde ich probieren, werde ich im Podcast berichten. Bei dir?
Ja, also ich hatte mal eine Phase, wo ich es geschafft habe, im Laufe des Jahres meinen Tagesablauf, ich sitze sehr viel im Homeoffice, und meinen Tagesablauf ein- oder vielleicht sogar manchmal zweimal zu unterbrechen, indem ich mal irgendwie eine Runde rausgehe und eine Runde laufe oder auch mal Yoga mache oder sowas. Das habe ich mal 2-3 Wochen geschafft tatsächlich. Aber es ist massiv schwierig, wie du schon sagst, wenn man da sich selber aus dem Alltag herausreißen muss, um eine Unterbrechung. Aber mir ist es eben wichtig gewesen, dass ich auch einfach diese 4-5 Stunden, an denen ich kontinuierlich am Arbeitsplatz sitze, ja, bevor dann das Mittagessen kommt oder sowas. Und auch die zweiten 5 Stunden nachmittags dann nochmal unterbreche jeweils, ja. Dass du eben nicht 5 Stunden am Stück einfach da sitzt und dich keinen Millimeter bewegst, so, ja. Da ging's mir drum, das ein bisschen zu unterbrechen, da mal einen Break jeweils reinzubringen. Aber das ist schon wieder auch verflossen sozusagen.
Das sind die unterschiedlichen Probleme im Büro. Es ist kein Problem. Da gibt es dann nach dem Morgen-Meetings morgens erstmal eine Kaffeerunde mit dem Kollegen oder den Kollegen, die da sind. Da hilft es dann tatsächlich eben nicht, zu Hause zu sitzen. Aber genau, es ist halt irgendwie dann dieses, ja, nach Hause kommen. Ich werde das mal probieren mit dem Aufstehen oder diese Verknüpfung. Man braucht ja Ziele.
Und ich nehme mir vor, im neuen Jahr regelmäßiger ins Office zu fahren, um da ab und zu mal mit dir zusammen zur Kaffeemaschine
zu laufen. Sehr gut. Da können wir die 4 Stunden noch unterbrechen, Jan, das kriegen wir hin.
Sehr schön. Dann wünschen wir euch schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Möge es glücklich und gesund für euch alle werden. Und ja, dann freuen wir uns darauf, euch im neuen Jahr mit einer neuen Sendung zu begrüßen und hoffen, ihr bleibt uns noch lange treu.
Genau. Und wie immer gerne Feedback auch, wie euer Jahr war, wie euer Jahr mit uns war, was ihr im neuen Jahr von uns erwartet, falls ihr da Feedback habt. Genau, immer rein, Twitter, E-Mail, weiß gar nicht, was wir noch alles können, ruft uns an.
Mastodon.
Genau. Mastodon kann man dich erreichen. Ich müsste mal irgendwann einen Account einrichten. Gleich morgen nach dem Yoga.
Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.